Viele Christen lieben einzelne Verse aus den Sprüchen, greifen sie als Lebensweisheiten auf und merken doch, dass sie innerlich kaum verwandelt werden. Zwischen klugen Sprüchen im Kopf und einem erneuerten Leben im Alltag scheint oft eine Kluft zu liegen. Die Frage ist, wie wir dieses biblische Buch so lesen, dass es nicht unseren alten, natürlichen Menschen bestätigt, sondern unseren von Gott wiedergeborenen neuen Menschen prägt und kultiviert. Gott, das Wort und der Geist, fünf göttliche Faktoren in unserem Geist. Am Anfang der Bibel steht kein Sprichwort, sondern eine schlichte, majestätische Aussage: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott selbst tritt als Ursprung allen Seins vor uns, noch ohne viele Worte, noch ohne Gesetz und Weisheitssätze. Erst aus diesem Ursprung heraus wird verständlich, was später an Weisung, Mahnung und Ermahnung auf den Menschen zukommt. Die Sprüche stehen nicht im luftleeren Raum, sie sind Rede dieses Gottes, der Himmel und Erde ins Dasein gerufen hat, in eine Welt hinein, die er kennt, trägt und richtet. Wer die Sprüche losgelöst von diesem Anfang liest, hört schnell nur noch moralische Forderungen. Wer sie aber vor dem Hintergrund des Schöpfers hört, merkt, hier redet derselbe Gott, der die Welt gemacht und den Menschen gewollt hat. Außerdem sind diese fünf Faktoren eins: Gott ist das Wort ist Christus, Christus ist der Geist und der Geist ist das Wort. Heute sind alle diese fünf in unserem wiedergeborenen menschlichen Geist und sogar mit unserem Geist als ein Geist vermengt. Dieser Gott ist nicht stumm. Er ist ein Gott, der spricht. Johannes bringt diese Wirklichkeit in einem Satz zusammen: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Gott und sein Wort lassen sich nicht voneinander trennen. Wenn Gott redet, gibt er nicht nur Informationen weiter, sondern sich selbst, sein Wort ist die Ausströmung dessen, was er ist. Dann geht die Offenbarung noch tiefer. Dieses ewige Wort wird Fleisch, tritt als Jesus Christus in unsere Geschichte und trägt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und dieser Christus bleibt nicht auf Abstand, sondern geht durch Kreuz und Auferstehung, um in der Auferstehung zum lebengebenden Geist zu werden. Derselbe, der am Anfang als Wort bei Gott war, begegnet uns heute als Geist, der in unserem Inneren wohnt und lebendig macht. Damit spannt die Bibel einen Bogen, der für unser Verstehen der Sprüche entscheidend ist. Gott, das Wort, der fleischgewordene Christus, der lebengebende Geist, und dieser Geist wiederum als lebendiges Wort in uns, das sind keine fünf verschiedenen Wirklichkeiten, sondern eine einzige göttliche Bewegung hin zum Menschen. Wenn der Epheserbrief sagt, und empfangt, das Schwert des Geistes, der das Wort Gottes ist, wird gerade diese Einheit sichtbar. Der Geist kommt nicht ohne Wort, das Wort kommt nicht ohne Geist. Und beide suchen den Ort, an dem sie sich verankern können, unseren wiedergeborenen menschlichen Geist. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist, so bündelt Paulus diese Verbindung in einem kurzen Satz. Wer so auf die Bibel schaut, wird vorsichtig gegenüber der Versuchung, die Sprüche wie ein altes orientalisches Weisheitsbuch zu behandeln. Zwischen Gott und uns steht nicht ein bloßes Lehrsystem, sondern eine lebendige Person, die als Geist in uns wohnt und durch Worte zu uns kommt. Wenn wir Sprüche lesen, treten wir nicht zuerst in einen Hörsaal, sondern in eine Begegnung. Der dreieine Gott, der im Anfang sprach und in Christus Mensch wurde, begegnet unserem Geist als gegenwärtiger Redender. Dann gewinnen selbst kurze, schlichte Sätze eine Tiefe, die sie aus sich selbst heraus nicht hätten. In der Erfahrung werden sie zur sanften, manchmal auch scharfen Berührung des Geistes, der uns kennt, korrigiert, stärkt und tröstet. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Wer die Sprüche im Licht dieser fünf göttlichen Faktoren liest, lernt, Weisheit nicht vom Leben zu trennen. Dann werden die Verse nicht zu einer Last auf dem alten Menschen, sondern zu einem leisen, beständigen Wirken des Wortes und des Geistes in unserem Inneren. So wächst Vertrauen, der am Anfang sprach, ist derselbe, der uns heute im Wort begegnet und unseren neuen Menschen formt. Wenn menschliche Worte zu Gottes Wort werden. Die Sprüche sind durch und durch ein Buch menschlicher Worte. Sie stammen von Salomo und anderen Weisen, sie sind in poetischer Form gefasst, manchmal zugespitzt, manchmal nüchtern. Ähnlich spricht Paulus an manchen Stellen als Diener Gottes mit eigener Stimme, wenn er seine Einschätzung gibt und zugleich sagen kann, er meine, den Geist Gottes zu haben. Gerade diese Menschlichkeit der Bibel ist vielen ein Stolperstein, wenn so viel deutlich menschlich klingt, wie kann dann von Gottes Wort die Rede sein? Die Antwort der Schrift ist nüchtern und zugleich kühn, alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Gott hat nicht vom Himmel herab diktieren lassen, sondern Menschen so ergriffen, dass in ihren Worten sein Ausatmen hörbar wurde. Diese Worte sind das Wort Gottes, weil sie in der Bibel stehen, und die Bibel ist Gottes Hauchen, sein Ausatmen seiner selbst. Wenn wir mit unserem natürlichen Menschen, mit unserem Verstand, zum Wort in der Bibel kommen, ist es für uns nicht das Wort Gottes. Wenn wir aber zur Bibel kommen, indem wir unseren Geist gebrauchen, um mit Gott in Kontakt zu treten, wird das Wort zum Geist. Damit ist eine zweite Frage verbunden: Wann werden diese menschlichen Worte für uns persönlich wirklich zu Gottes Wort? Das reine Vorhandensein im Kanon macht sie objektiv zu Schrift, aber subjektiv können sie für uns toter Buchstabe bleiben. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, heißt es. Ohne die Berührung mit dem Geist bleibt selbst das treffendste Sprichwort äußerlich, es kann uns beeindrucken, aber nicht innerlich erneuern. Lesen wir die Sprüche nur mit dem analysierenden Verstand, können sie uns zwar klüger machen, aber sie nähern dann leicht gerade jene Selbstsicherheit, die die Schrift an so vielen Stellen in Frage stellt. Anders wird es, wenn unser Kommen zur Bibel von der inneren Haltung geprägt ist, nach Gott selbst zu greifen. Der Epheserbrief spannt Wort und Geist bewusst zusammen, das Schwert des Geistes, der das Wort Gottes ist, durch jede Art von Gebet und Flehen, indem ihr zu jeder Zeit im Geist betet. Wo das Wort im Atem des Gebets gelesen wird, dort öffnet sich unser innerer Mensch, der Geist in uns wird tätig, und das geschriebene Wort gewinnt einen anderen Klang. Ein Vers, den wir vielleicht dutzendfach gesehen haben, kann in einem solchen Moment wie neugeboren werden, nicht, weil er sich objektiv geändert hätte, sondern weil der innewohnende Geist ihn für uns in lebendige Ansprache verwandelt. Gerade die Sprüche eignen sich dafür in besonderer Weise. Ihre knappe Form, ihre Bildhaftigkeit und ihr Bezug auf den Alltag machen es leicht, sie mit dem bloßen Verstand zu erfassen, und ebenso leicht, sie mit dem Herzen aufzunehmen. Wenn der Geist einen Vers aufschließt, kann ein Wort über Fleiß, über den Umgang mit der Zunge oder über den Umgang mit Geld plötzlich unser Gewissen berühren, uns trösten oder uns einen Schritt der Umkehr erkennen lassen. Dann ist nicht mehr entscheidend, dass Salomo dieses oder jenes beobachtet hat, sondern dass der Herr selbst uns durch dieses Wort anspricht. In solchen Momenten erfahren wir, wovon Paulus spricht: Die Schrift wird nützlich, sie lehrt, überführt, richtet auf und weist an, immer mit dem Ziel, dass der Mensch Gottes in der Gerechtigkeit geformt wird. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Der Geist ist es, der das Leben gibt, das Fleisch nützt nichts, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wenn wir die Sprüche mit einem geübten Geist und in der Atmosphäre des Gebets lesen, werden sie nach und nach von bloßer Weisheit zu einem Ort der Begegnung mit dem Herrn. So wächst Vertrauen in das leise Wirken des Geistes, er nimmt einfache Sätze, haucht sie mit Leben und lässt sie zu inneren Wegweisern werden, die unseren neuen Menschen stärken. Die Sprüche und die Kultivierung unseres wiedergeborenen neuen Menschen. Im Zentrum der neutestamentlichen Verkündigung steht nicht zuerst ein neuer Kodex, sondern ein neuer Mensch. Paulus fasst diesen Wechsel mit scharfen Konturen, dass ihr im Blick auf euren früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegt, der nach den Begierden des Betrugs verdorben wird, und dass ihr im Geist eures Verstandes erneuert werdet und den neuen Menschen anzieht, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wirklichkeit. Der alte Mensch, geprägt von Verzerrung und Selbstbezug, ist im Kreuz Christi gerichtet und beendet worden. Gleichzeitig hat Gott in der Auferstehung Christi etwas Neues hervorgebracht, eine Menschlichkeit, die von ihm herkommt, auf ihn ausgerichtet ist und seine Gerechtigkeit und Heiligkeit widerspiegelt. Petrus spricht deshalb davon, dass wir wiedergeboren wurden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Einerseits ist unsere alte, gefallene Menschlichkeit in der Kreuzigung Christi ein für alle Maliachi beendet worden, andererseits ist unsere von Gott geschaffene Menschlichkeit durch die Auferstehung Christi hervorgebracht, ja neugeboren worden. So sind wir einerseits beendet und andererseits hervorgebracht worden. Die Menschlichkeit, die wir heute haben, ist nicht mehr die alte, beendete, gefallene Menschlichkeit, sondern die neue, hervorgebrachte, erhobene Menschlichkeit. Damit verändert sich die Perspektive auf unser eigenes Ich. Wenn Paulus bekennt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, beschreibt er kein frommes Ideal, sondern eine neue Wirklichkeit. Unser altes Ich ist vor Gott als beendet erklärt, unser neues Leben ist an Christus gebunden. Gleichzeitig leben wir weiterhin im Fleisch, in einer alltäglichen, konkreten Menschlichkeit mit Gewohnheiten, Charakterzügen, Beziehungen und Verantwortlichkeiten. Genau an dieser Schnittstelle begegnen uns die Sprüche. Sie reden über Fleiß und Trägheit, über Wahrhaftigkeit und Lüge, über Zorn, Geld, Sexualität, Freundschaft und Umgang mit Autorität. All das sind Felder, auf denen sich zeigt, ob unser neuer Mensch Raum gewinnt oder der alte Mensch unter frommer Flagge weiterregiert. Wer die Sprüche lediglich als Trainingsprogramm für seine natürliche Begabung liest, stärkt damit unbemerkt den alten Menschen. Dann werden Disziplin, Geschick und Klugheit zu Werkzeugen, die letztlich nur den eigenen Vorteil und das eigene Ansehen absichern. Liest man sie jedoch im Licht von Kreuz und Auferstehung, geschieht das Gegenteil, sie entlarven, wo der alte Mensch noch Raum beansprucht, und sie weisen zugleich den Weg, auf dem die neue, erhobene Menschlichkeit Christi Gestalt gewinnt. Ein Wort über das sorgfältige Arbeiten stellt dann nicht nur äußere Ordnung her, sondern es wird zum Ausdruck dessen, dass Christus in uns ein treuer, verlässlicher Mensch ist. Ein Vers über Sanftmut im Reden zeigt nicht nur eine soziale Fertigkeit, sondern spiegelt den Herrn wider, der selbst unter Druck nicht verletzend wurde. So werden die Sprüche zu einem Spiegel, in dem sich unser reales inneres Wachstum zeigt. Je mehr der neue Mensch in uns Gestalt gewinnt, desto mehr finden wir in den Weisheiten der Sprüche eine Resonanz, wir erkennen die Schönheit einer geordneten, klaren, wahrhaftigen Menschlichkeit, die nicht von Perfektionismus, sondern von Gnade getragen ist. Zugleich bleiben die Sprüche scharf genug, um uns nicht in Selbstzufriedenheit einschlafen zu lassen. Sie erinnern daran, dass der alte Mensch zwar gerichtet, aber noch aktiv ist, solange wir auf dieser Erde leben, und dass die Pflege des neuen Menschen ein Prozess ist, ein Wachstum im Leben bis zur Reife. Dass ihr im Blick auf euren früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegt, der nach den Begierden des Betrugs verdorben wird. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wer die Sprüche im Licht des neuen Menschen liest, lernt, praktische Weisheit als Teil von Gottes Auferstehungswerk an seiner Menschlichkeit zu sehen. So verwandeln sich Forderungen in Einladungen, nicht den alten Menschen zu verbessern, sondern den Raum zu öffnen, in dem Christus seine erhobene Menschlichkeit in unserem Alltag formen kann, Schritt für Schritt, oft leise, aber wirksam. Herr Jesus Christus, danke, dass du als das ewige Wort Mensch geworden bist, für uns gestorben bist, auferstanden bist und nun als lebengebender Geist in unserem Geist wohnst. Du siehst, wie oft wir Weisheit nur mit dem Verstand suchen und dabei an der Oberfläche bleiben. Öffne unser inneres Auge, damit wir die Sprüche und die ganze Schrift im Licht deiner Person lesen und deiner Stimme im Geistraum geben. Stärke unseren wiedergeborenen neuen Menschen, reinige und erhebe unsere Menschlichkeit, damit unser Charakter, unser Reden und unser Handeln deine Weisheit widerspiegeln. Lass dein Wort in uns Geist und Leben sein, das uns stillformt, korrigiert und tröstet, so dass wir in der Alltagspraxis mehr von dir zum Ausdruck bringen. Fülle uns mit der Hoffnung, dass du dein gutes Werk in uns vollendest und uns Schritt für Schritt in dein Bild verwandelst. Amen.